Die Finanzmärkte im Umbruch, was bedeutet das für das eigene Portfolio? Wir schauen uns heute mit Marco Ludischer, Leiter vom Asset Management, Vermögensverwalter Dr. Blume und Partner, genau an, was gerade los ist, welche Turbulenzen existieren und was ist mit dem Thema Schuldenexplosion, Handelspolitik. Wir schauen uns Europa, USA und verschiedene Assetklassen an. Lieber Marco, zweimal im Jahr besuchst du uns hier im BXTV-Studio und sprichst über die dominierenden Themen an den Finanzmärkten. Und zurzeit geht's ganz schön turbulent zu, oder?
Ja, das kann man in der Tat so sagen. Ja, während wir den neuen US-Präsidenten Trump sehen mit einer Schamoffensive, Freunde in der ganzen Welt für sich neu zu gewinnen, sehen wir andererseits in Deutschland nach der Wahl, die fragwürdig war, sagen wir mal, weil das Resultat der Wahl wird ja überhaupt nicht umgesetzt. Also da sind sämtliche Wahlversprechen eigentlich gebrochen worden. Also man ist fast sprachlos, was da abgeht. Und das bringt uns auch schon zum ersten Thema. Ich habe einen Chart mitgebracht. Und zwar muss man sich das so vorstellen, der designierte neue Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja quasi schon vor seinem Amtsantritt für einen veritablen Crash an den Anleihenmärkten gesorgt. Wie kommt das? Ja, wenn du natürlich aus dem Nix, eben Wahlversprechen, Schuldenbremse wird eingehalten, dann plötzlich 1 Billion nach oben offen, das heißt eventuell sogar mehr, neue Schulden machen willst. Das hat natürlich die Anleihenmärkte in Aufruhr versetzt. Wir sehen hier beim Chart bis zu besagten Tag die deutschen 10-jährigen Anleihen mit einer Rendite von 2,4%. Das ging dann 0,5% hoch auf 2,9%. Das ist im Bereich der Anleihen natürlich ein massiver Move, also ein großer Schritt. Das hatte Auswirkungen quer durch Europa bis nach Amerika zu den Anleihenmärkten, sogar bis nach Japan. Weil grundsätzlich gibt es zwei große Benchmarks bei den Anleihen, das ist die US-10-jährige Staatsanleihen und die deutsche. Und ja, dazu kommt noch auch, die EU hat ein 800 Milliarden Euro Paket zur Remilitarisierung geschnürt. Auch hier wieder, die Geldschleusen öffnen sich. Wir haben also gesehen, die USA mit ihren Stimulusmaßnahmen, China haben wir das letzte Mal besprochen, Stimulusmaßnahmen, Japan kauft die eigenen Schulden am Markt, jetzt der letzte Stabilitätsanker, Deutschland geht ins gleiche Fahrwasser, ist schon fragwürdig. Das dürfte auch vor allem in Europa dann die anderen EU-Länder animieren, auch zu sagen, oh, wir haben hier auch Notlage, vielleicht müssten wir da auch was machen, wenn sie sogar die Deutschen machen, dürfen wir auch. Also das könnte interessant bleiben. Und ja, gucken wir mal, was da noch kommt.
Gut, die EZB hat gerade kürzlich den Leitzins gesenkt. Wie passt das jetzt zusammen?
Ja, das ist richtig. Die Notenbank, die europäische, hat die Zinsen um 0,25% auf 2,5% gesenkt, um die Wirtschaft ein bisschen zu unterstützen, weil da läuft es ja nicht allzu gut. Grundsätzlich ist es natürlich so, du kannst die Zinsen senken, so weit wie du willst, wenn die Banken nicht bereit sind, Kredite auszusprechen, weil ja das Risiko vor Verlusten zu hoch ist, dann bringt das alles nichts. Und ja, was wir hier sehen ist, wenn wir jetzt diese 28 Milliarden, die Deutschland allein für diese neuen Schulden, 1 Billion, zahlen muss, jährlich an Zins, das ist richtig Geld. Und wenn wir die bestehenden Schulden dazu nehmen, dann sind wir bei 100 Milliarden Zinszahlungen jährlich. Und das geht natürlich dann schon ins Geld. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass der Haushalt Deutschlands letztes Jahr 490 Milliarden war, dann sind das ja schon 20% des Haushaltes für Zinszahlungen. Und ja, am Anfang Party, aber irgendwann kommt dann die Rechnung. Ne? Was sagt denn unser lieber Herr Merz? Man will die Schulden mit Wachstum unter anderem zurückzahlen. Wie wir beim nächsten Chart sehen, das hat schon bei der Frau Merkel gut geklappt. Wir erinnern uns, bei der Pandemie, Hilfsmaßnahmen, man stellt Geld zur Verfügung. Der Chart zeigt, da war nichts Wachstum. Das Einzige, was sich bewegt hat, das war die Inflation. Hilft dem Konsumenten auch nur bedingt weiter, sagen wir mal. Vielleicht nochmal zurück zu dieser Zinssenkung der EZB. Das Entscheidende war eigentlich Pressekonferenz danach von der Frau Lagarde. Ne? Die hat ja da angekündigt, dass man den digitalen Euro einführen will per Oktober 25. Man ist da sehr stolz darauf, weil man rechnet sich da Wettbewerbsvorteil aus und wir sind die Ersten, die dann diesen digitalen Euro bringen. Naja, wir haben es letzte Mal in der letzten Sendung besprochen, da hat ja der Herr Merz beim Parteitag gesagt, ach, wie wäre es schön, wenn wir nur 10% der Gelder, die die deutschen Bürger auf Sparkonten liegen haben, mobilisieren könnten für Infrastrukturmaßnahmen. Mit dem digitalen Euro wird es dann heißen, ach, wie schön, dass wir 10% der Gelder, die jetzt neu bei der EZB liegen, einfach so auf Tastendruck für Infrastrukturmaßnahmen oder was auch immer mobilisieren können. Ja, wir haben schon darüber geredet, der Merz, sämtliche Wahlversprechen gebrochen. Man öffnet also einfach die Geldschleusen. Alles, was da vorher geredet wurde über ja, vielleicht Einsparungen bei unnötigen Staatsausgaben, vielleicht muss man hier mal was überdenken oder da was ändern. Das wurde alles in die Tonne getreten. Es interessiert keinen mehr. Es ist ja auch kein Bedarf mehr da, weil man hat ja jetzt wieder Geld, das man sinnlos verschleudern kann. Bestes Beispiel, diese Anfrage der CDU-CSU betreffend diesen NGOs, Non-Governmental Operations, also nicht regierungsbeauftragten Unternehmen, die ja offensichtlich doch von der Regierung kommen, weil die ja da finanziert werden, hat man einfach so unter den Tisch fallen lassen. Das sind immerhin 5 Milliarden pro Jahr. Hätte ich jetzt noch interessant gefunden, wohin denn das Geld alles fließt. Aber eben, man geht jetzt den gegenteiligen Weg von solider Finanzpolitik. Was heißt das für Deutschland? Der IWF sagt ja, die Staatsschulden Deutschlands per 2025 betragen 62% vom BIP. Mit diesen sogenannten Sondervermögen, sprich Sonderschulden, kommen 19% dazu. Da sind wir dann bei 81. Jetzt haben wir diese 500 Milliarden Infrastruktur, wo wir jetzt wissen, 100 Milliarden schon wieder für irgendwelche grünen Projekte, dessen Sinnhaftigkeit angezweifelt werden kann, sagen wir mal. Dann noch 500 Milliarden Infrastruktur, die ja auch über Nacht zusammengebrochen ist. Das hat man natürlich eine Woche vorher vor der Wahl noch nicht gewusst, dass die Infrastruktur ein bisschen im Argen liegt. Dann sind wir bei 100%. Der EU-Durchschnitt bei 88%, also Deutschland über dem EU-Schnitt. Wenn man jetzt nur mal die Target-2-Salden dazu rechnet, das sind die Gelder, die vor allem Italien und Spanien bei Deutschland eigentlich angeschrieben haben, sollten wir euch irgendwann noch bezahlen, das kann ich vergessen, das wird nie kommen, dann sind wir bei 120% Staatsverschuldung zum BIP. Und wenn wir jetzt da noch die Verpflichtungen Deutschland nehmen, was die EU-Schulden betrifft, das ist ja anhand der Größe der Volkswirtschaft fast ein Drittel, dann bist du bei 150%. Also das kannst du eigentlich nicht mehr schön rechnen und von dem her dürfte da die Zukunft interessant werden.
Ja, das sind sehr hohe Zahlen. Oh, also eine massive Neuverschuldung. Hilft diese massive Neuverschuldung den europäischen oder speziell den deutschen Aktienmarkt?
Das hilft und das hat man ja auch schon gesehen, dass da die Aktienmärkte sofort deutlich angezogen haben, wobei die europäischen Aktienmärkte schon die letzten 2-3 Monate outperformed haben, also zum Beispiel besser liefen als die US-Märkte. Man hat da eine Verschiebung der Gelder gesehen von den USA, die, haben wir auch schon hier vorher besprochen, doch schon relativ teuer waren, nach Europa, das ein bisschen billiger war. Und für Deutschland, auch für Europa, mit so einem Haufen neuem Geld, das man verarbeiten kann, nennen wir es mal so. Es gibt natürlich einen Schub, wenn man sich da ein bisschen beeilt. Für 25 wäre vielleicht auch in Deutschland wieder mal ein Wirtschaftswachstum möglich. Für 26 auch. Entscheidend wird dann, wie wird es später sein, wenn dann die Rechnung präsentiert wird, wenn du dann da die Zinskosten zahlen musst. Und eben, wir haben schon kurz angesprochen, die strukturellen Probleme in Deutschland und in ganz Europa, die werden da ja, völlig außer Acht gelassen. Es interessiert keinen mehr, weil jetzt haben wir ja wieder Geld, also was sollen wir uns darum kümmern? Wir haben hier einen Chart vom Herrn Dr. Polleit, der das deutsche Industriewachstum zeigt. Wir sehen einen klaren Aufwärtstrend seit 1993 und dann ja, seit 2015 spielt das in Deutschland nicht mehr mit. Wir sind also deutlich unter Trendwachstum, im Gegensatz zum Beispiel zu den USA, kommen wir nachher noch drauf, 20% unter Trendwachstum. Nehmen wir die Autobauer als Beispiel, da haben wir jetzt gerade Zahlen gehört, VW für das Jahr 24, 30% weniger Reingewinn, Porsche 30% weniger Reingewinn, BMW 37%. Ja, das sind natürlich die großen Steuerzahler in Deutschland, das ist die Vorzeigeindustrie, die man ja haben wir auch schon besprochen, mutwillig in die Tonne tritt. Man hat es da Glück gehabt, dass die EU wenigstens diese Strafe für Nicht-Einhalten der CO2-Besteuerung 3 Jahre aufgeschoben hat. Da wären ja dann sofort Milliarden an Bußen fällig gewesen. Eigentlich ein logischer Schritt, weil mit diesen Bußen, da hättest du nicht mehr einen Gewinneinbruch, sondern die hätten dann Verluste geschrieben. Das ist genau das, was wir vorher besprochen haben, diese Vorgaben der Regierungen, ja, ein bisschen an den Menschen, am Konsumenten vorbei, ob das sinnvoll ist oder nicht. Es wird sich zeigen, was wir sehen bei den Autobauern, zum Beispiel Porsche angekündigt, 4000 Stellenentlassungen. VW haben wir auch mitgekriegt, massive Probleme. Die lagern die Produktion dieses neuen Hoffnungsträgers, dieses kleinen, günstigen Elektroautos nach Portugal aus, billigere Produktion, also nicht Deutschland, ne? Nicht Wolfsburg, nicht Zwickau, sondern Portugal. Ja, es ist der Trend der jetzigen Zeit, Deutschland ist zu teuer. Nehmen wir nur die Energiepreise, Strom, auch wenn jetzt wieder Geld da ist, um da ein bisschen zu subventionieren, das ist einfach nicht zielführend. Von dem her, da hat Europa schon noch einige Aufgaben vor sich. Was die Autobranche wirklich denkt, sieht man bei Continental. Ist ein sehr großer Autozulieferer. Bremssysteme, ABS zum Beispiel, Reifen. Da hat man jetzt den Plan, die Autozulieferung vom Reifenbusiness zu trennen. Warum? Also man hat null Vertrauen in die Autozulieferbereiche. Man rechnet da mit dem Schlimmsten. Deshalb denkt man sich, ja gut, Reifen brauchen auch chinesische Elektroautos. Das ist auch ein Zukunftsbusiness. Also wenn uns das eine um die Ohren fliegt, haben wir wenigstens noch den Rettungsanker Reifen. Also man will jetzt da das Geschäft aufspalten. Ja, zeigt wie da die Gedankengänge der Manager dieser Automobilfirmen sind. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
Du hast das Thema Trendwachstum angesprochen. Stimmt es und kann man generell sagen, dass die EU hinter der USA liegt, was das Wachstum angeht?
Auf jeden Fall. Ich habe hier einen interessanten Chart mitgebracht. Da sieht man im Jahr 2008 Eurozone und USA. ja, ungefähr die gleiche Größe der Produktion. Ein paar Jahre später, der Chart ist hier vom 2023, sieht man, dass Europa stagniert und USA deutlich gewachsen ist. Aktuell 50% Vorsprung. Klar, die USA haben natürlich schon viel früher die Geldschleusen geöffnet, das, was jetzt der Herr Merz vorhat. Also von dem her eigentlich ein erklärbarer Unterschied. Ob das so gut ist, sehen wir jetzt bei Präsident Trump, der seiner Vorgängerregierung vorwirft, da die Schuldenkeule geschwungen zu haben und er habe jetzt da den ganzen Mist auszubaden. Also auch da werden wir schauen, wie es weitergeht. Dürfte interessant sein.
Ja, lass uns doch gleich bei den USA bleiben und da einen genauen Blick drauf werfen. Welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen verfolgt denn der neue Präsident Trump?
Ja, der Herr Trump hat ja eine goldene Ära für Amerika versprochen. Das will er unter anderem mit Zöllen erreichen, die die USA und den amerikanischen Bürger reich machen. Ist sein Rätsel, wie er das machen will. Wenn wir jetzt googeln, sehen wir auch beim nächsten Chart, sehen wir Steuereinnahmen, Einnahmen der USA, knapp 5 Billionen Dollar. Einkommensteuer davon um die 3 Billionen. Importe in die USA so um die 4 Billionen Dollar pro Jahr. Also da sieht man, wenn du die Einkommensteuer streichen willst, müsstest du ja fast 100% Zölle drauf machen, um diese Differenz auszugleichen. Und der Trump sagt ja, diese Zölle sind dafür gedacht, dass die Unternehmen zurückkommen in die USA und die Produktion da machen. Das heißt dann auch im Klartext, es wird ja dann weniger Importe geben. Das heißt, die Rechnung kann eigentlich nicht aufgehen, auch wie er sagt, diese Zölle machen uns reich. Also schlussendlich, wer zahlt diese Zölle? Das zahlt ja nicht das Ausland, sondern das zahlen die US-Bürger. Das ist eine Konsumsteuer. Also das ist schon sehr fragwürdig. Und ich habe hier noch ein paar Zahlen rausnotiert. Im Februar Einnahmen der USA, Staatseinnahmen, 296 Milliarden Dollar. Ausgaben 603 Milliarden Dollar. Gibt eine schlanke Differenz von 307 Milliarden Dollar mehr Ausgaben als Einnahmen, das heißt Differenz 50%. Oder anders ausgedrückt, du hast das Doppelte ausgegeben, als das du eingenommen hast. Wie wir im Chart sehen, die Einnahmen seit 14 knapp 58% im Plus, die Ausgaben plus 93%. Somit nicht verwunderlich, dass die Staatsschulden seit 14, also knapp 10 Jahre, sich verdoppelt haben, von 18 auf 36 Billionen Dollar. Da hatte man auch diesen Inflation Reduction Act vom ehemaligen Präsidenten Biden dabei, 5,3 Billionen Dollar. Ja, Inflation Reduction Act, nein, muss man sagen, es war eigentlich ein wie forciere ich die Inflation Act, aber das ist dann egal. 5,3 Billionen Dollar, also knapp 20% vom BIP der USA war dieses Paket. Wenn wir es gegenüberstellen, diese 1 Billion eventuell mehr von Herrn Merz, im Vergleich mit dem deutschen BIP, dann sind wir bei 25%. Zeigt, was für eine massive Keule das ist. Ne? Also das gibt natürlich einen Schuldenberg, ja, den musst du dann bedienen. Das ist genau das Problem jetzt, das der Herr Trump hat. Der hat ja da seinen neuen besten Freund, den Elon Musk, vorgeschickt da mit diesem Doge. Da geht es darum, herauszufinden, welche Staatsausgaben könnte man da ein bisschen minimieren. Warum, ist klar, sehen wir auf dem nächsten Chart, die USA ja, bei 1,2 Billionen Zinszahlungen pro Jahr. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Zinsen steigen auf 5%. Dann geht das also nochmals deutlich hoch und diese Chancen sind nicht klein, weil diese Zölle dürften die Inflation anheizen. Ja, und somit, wenn du natürlich dann allein dieses Jahr 7 Billionen Dollar an Staatsschulden refinanzieren musst und im nächsten Jahr sind es nochmal 4 Billionen, die zu relativ günstigen Zinssätzen, so 2-2,5% aufgenommen wurden und aktuell hast du keine Zinsen in den USA unter 4%, also diese Ausgaben werden hochgehen, ja, dann hast du ein Problem, ne? Und ja, der Anleihemarkt, der wird das schlussendlich regulieren. Ist der Markt bereit, tiefere Zinsen zu akzeptieren? Haben wir gerade vorher gesagt, die EZB hat die Zinsen gesenkt. Oder sagen die, nee, das Risiko der Rückzahlung ist an halt diesen Schuldenberg zu hoch. Ich will mehr Entschädigung, sprich Zinsen für mein Geld.
Du sagst es schon, aber vielleicht kannst du es bitte noch mal im Detail für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer erklären. Inwieweit kann der Anleihemarkt Gefahr für die Finanzpolitik einer Regierung sein?
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich denken ja die Notenbanken, sie hätten die Weisheit erfunden. Und ja, Konjunktur läuft, gehen wir mit den Zinsen ein bisschen hoch. Konjunktur läuft nicht, gehen wir mit den Zinsen ein bisschen runter. Jetzt in den USA haben wir gesehen, dass die Notenbank ja seit knapp einem halben Jahr die Zinsen um gut 100 Basispunkte, sprich 1% gesenkt hat. Die Marktzinsen, das heißt die Zinsen oder die Kosten, die der Schuldner, Hypothekaranleihen oder Kredite oder so, zahlen muss, sind aber um 1%, 100 Basispunkte gestiegen. Unterschied von 200 Basispunkten, sprich 2%, wie wir hier im nächsten Chart sehen. Ja, auch hier wieder, wenn du immer mehr Schulden machst, irgendwann musst du dir die Frage stellen, ja, können diese Schulden überhaupt bedient werden? Oder drohen da Ausfälle? Und dementsprechend will der Anleger oder der das Geld zur Verfügung stellt, mehr Rendite für sein Geld, mehr Risikoentschädigung. Die USA zahlen täglich, ne, 4 Milliarden an Schuldzinsen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die gesamte USA, also private Unternehmen, Staat, zahlen pro Jahr 5,14 Billionen Dollar Schuldzinsen. Knapp 19% vom BIP, vom Bruttosozialprodukt. Das sind unglaubliche Größenordnungen. Also früher hat man ein bisschen sogenannte Bananenrepubliken belächelt. Ja, ihr druckt ja Geld allein, um die Zinsen zu zahlen. Da sind wir in der Tat nicht mehr weit weg. Und diese hohen Zinsen, Marktzinsen, das ist der Gegner der Notenbanken mit ihrem Gelddrucken. Mhm.
Welche Auswirkungen haben diese hohen Zinsen auf die Märkte?
Ja, ich habe hier einen interessanten Chart, der die Immobilien, die US-Immobilien, Ausfälle, Defaults zeigt. Wir sind auf einem Rekordhoch, höher als nach der großen Finanzkrise, 11%, und entscheidend auch oder wichtig, wie schnell das hochgeht. Ja, wir haben Wirtschaftsschwäche, die sich langsam anzeigen in den USA. Homeoffice, es werden weniger Büroimmobilien benötigt. Das kommt natürlich am Markt nicht gut an. Wir sehen, 44% der Hypotheken von Bürogebäuden in den USA sind unter Wasser. Das heißt, die sind schon default oder zumindest schwer im Verzug. Das heißt, über 90 Tage mit den Zinsen im Verzug. Das sind sehr schlechte Zahlen. Oder der nächste Chart, da sehen wir die Ausfälle bei den Kreditkarten. Die USA, die Wirtschaft lebt ja vor allem vom Konsum. 70% der US-Wirtschaft sind Konsum, hauptsächlich über Kredite und Kreditkarten. Kreditkarten, Schulden, USA 1,21 Billionen US-Dollar. bei Zinsen über 20%, die du da zahlen musst. Und somit sehen wir hier einen massiven Anstieg von 50%, allein in den ersten 9 Monaten 24 der Ausfälle. Also nicht Verzug, sondern Ausfälle. Das sind 46 Milliarden in 9 Monaten. Generell auch bei den Kreditkarten, auch die Verzüge, also Verzögerungen, erreichen neue Hochs. Auch hier 11,4%. Auch hier Tendenz steil ansteigend. Also da sehen wir schon seit ein paar Wochen einen massiven Shift. Also das Geld sitzt definitiv nicht mehr so locker in der Tasche. Und was wir auch sehen beim nächsten Chart, und das ist eigentlich die große Gefahr, das sind diese Credit Spreads. Das heißt, der Unterschied von Zinsen von Unternehmen mit schwacher Bonität gegenüber Unternehmen mit eher besserer Bonität, die zieht also jetzt an. Auch hier sagt der Markt, oh, vielleicht kommt dann eine Rezession, vielleicht gehen da einige Firmen kaputt, natürlich vor allem die mit schwacher Bonität. Und so sehen wir da einen starken Anstieg, und das ist eigentlich die maßgebende Einheit meiner Meinung nach, die wir zu beachten haben in den nächsten Monaten. Was passiert genau hier mit diesen nicht so kreditwürdigen Unternehmen? Mhm. Wir hatten im 2024 etwas über 7000 Konkurse in den USA. Per Ende Februar haben wir schon 4000 größere Konkurse in den USA. Also, ja, wenn es so weitergeht, dürften wir die letztjährige Zahl nach dem ersten Quartal erreicht haben. Also von dem her, das dürfte schon mit der Punkt sein, der die Märkte da in Gefahr bringen wird. Mhm. Und von dem her, schauen wir.
Also könnte man ganz klar sagen, es könnte ein Grund sein, warum wir schwächelnde US-Märkte sehen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wir haben gesehen, Zinsen gehen hoch, trotz Zinssenkungen der Notenbank, genau das war ja das Thema. Die Märkte lieben natürlich billiges Geld, und was sie auch mögen oder brauchen, sind stabile politische Verhältnisse. Wenn du jetzt natürlich, wie das der Herr Trump macht, so einen Zoll- respektive Handelskrieg, weil es ist ja nichts anderes, anzettelst, dann ist diese Stabilität nicht gegeben. Entsprechend sehen wir ja doch schon zum Teil massive Einbrüche an den Aktienmärkten. Tesla zum Beispiel haben wir hier auch schon besprochen, dass der ein bisschen überwertet sein könnte, über 50% im Minus. Die Verkaufszahlen weltweit Tesla verheerend. Inwieweit jetzt da mitspielt, dass sich der Elon Musk da in die Politik einmischt, halte ich für gegeben. Ne? Also die grünen Wähler, ja, nehmen wir Deutschland, finden diese Aussagen von Musk nicht so gut. Also sagen die, ja, da kaufe ich lieber ein chinesisches Elektrofahrzeug als ein Tesla. Also ja, das ist halt, wenn du dich in die Politik einmischst dann, und selber Millionen von Autos verkaufen willst, dann wird es schwieriger. Wir sehen unprofitable Tech-Unternehmen, über 20% im Minus. Die Magnificent Seven haben wir hier auch besprochen zuletzt, dass die ein bisschen teuer sind, auch 20% im Minus. Walmart haben wir das letzte Mal hier besprochen, das ist dieser Einzelhändler, der so davon profitiert hat, dass die Leute günstiger einkaufen wollen. Die haben jetzt bei den letzten Zahlen gewarnt, dass dem Kunden das Geld ausgeht. Also sogar Walmart hat gesagt, ja, Zukunftsaussichten eher schwierig, und dabei sind die Zollauswirkungen noch nicht mal dabei. Jetzt wenn wir denken, Walmart importiert sehr viel seiner Auslage aus China, wo jetzt Zölle draufkommen, ja, die haben keine andere Möglichkeit, als das dem Kunden weiterzugeben. Und dementsprechend auch Walmart, die Aktie seit dem Hoch 20% im Minus, Tendenz wahrscheinlich eher weiter runter. Und Ja, dieses vor zurück mit den Zollen von Trump, das ja, fördert natürlich nicht gerade die Lust der Firmen, da groß zu investieren. Die wollen natürlich zuerst mal Klarheit, ja, wie geht's denn überhaupt weiter? Wenn wir jetzt gucken, die amerikanischen Autobauer mit ihren Fabriken in Mexiko und Kanada, das sind ja die zwei Länder, wo es Trump aktuell besonders drauf abgesehen hat. Da gehen ja bestimmte Teile der Autos mehrfach über die Grenze. Ne? Und wenn da jedes Mal aktuell 25%, könnte heute Abend schon wieder anders sein, Zölle draufkommen, dann, ja, dann wird die Kalkulation schwierig. Und das siehst du dann auch an den Märkten. Und im nächsten Chart sehen wir von der Atlanta Fed die Vorhersage für das BIP-Wachstum der USA. Da waren wir Ende Januar bei plus 3,8% Wachstum des BIPs, gemäß Atlanta Fed. Ne? Also das ist nicht irgendwie so ein Hobbyanalyst, sondern das ist eine Abteilung Dependence von der Notenbank. Zuerst ging es runter auf 2%, dann zack, minus 1,5% und aktuell sind wir bei minus 2,8% innerhalb knapp eines oder zwei Monaten, also 6,6% tiefer als noch vor ein paar Wochen angenommen. Ja, das ist massiv. Also wenn das so kommt, dann haben wir definitiv ein Problem. Dazu passt auch die neuesten Arbeitslosenzahlen oder Verlust an Vollzeitstellen in den USA, Februar. 1,2 Millionen Stellen weniger. Man sagt es zwar 4,1% Arbeitslose in den USA, die sogenannte U6 Arbeitslosenrate, das wäre eigentlich die richtige, weil das ist so, wie wir es früher gerechnet haben, ist bei 8,1%. Diese neue Zahl 4,1%, das sind ja alle raus, die nicht vermittelbar sind. Also das kann man eigentlich so biegen, wie man es gerade haben will. Also da müsste man eigentlich auf die U6 schauen, die wie früher berechnet wird. Und das spielt natürlich damit rein. Also 1,2 Millionen Vollzeitstellen weg, das ist immens, ja.
Ja. Und dabei sind die US-Märkte nach wie vor auf der teuren Seite, oder?
Kann man so sagen. Ich habe da einen Chart mitgebracht, der den NASDAQ 100, also die Technologieaktien in den USA, dem Profit, also dem Gewinn gegenüberstellt. Da sehen wir, wir sind also teurer als damals Dotcom-Bubble 2000, da der Internet-Hype. Da gab es übrigens eine Korrektur von 80% damals. Wenn wir jetzt hier nochmals zum vorhergehenden Chart kommen mit diesen Aussichten, ja, dürft auch eher runtergehen, zumal die einzigen, die ja noch wirklich Gewinne gemacht haben, das sind ja diese Magnificent Seven, da Nvidia, Microsoft, Apple, da diese großen Tech-Konzerne. Und auch da sehen wir, dass die Bankhäuser, die Analysten der Bankhäuser, die Gewinneinschätzungen runternehmen. Trotzdem, die sind immer noch zu hoch. Das ist meiner Meinung nach nicht haltbar. Also ich sehe da schon noch ein Potenzial nach unten.
Eben. Und dann kam Anfang des Jahres auch noch das neue KI-Wunder DeepSeek aus China. Dieser neue Player, lässt der die US-Kurse purzeln?
Ja, wir haben es ja gesehen, definitiv. Ja. Also das war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Die amerikanischen, eben diese Magnificent Seven, die haben ja Hunderte von Milliarden an Investitionen getätigt und weitere große Investitionen in der Größenordnung sind geplant. Wenn natürlich einer kommt, ich kann es billiger, besser und einfacher, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, sind denn diese Investitionen überhaupt sinnvoll? Braucht es die noch? Was hier interessant ist, dass offensichtlich trotz Sanktionen der US-Regierung diese Nvidia-Chips irgendwie in den USA, von den USA nach China gegangen sind, über Singapur, also ganz erstaunlich, war eigentlich offensichtlich, wenn Singapur Umsätze nach oben gehen, sobald China sanktioniert wird. Das Interessante hier ist jetzt, normalerweise, wenn du Sanktionen umgehst, die USA machen, dann hast du eigentlich ein Riesenproblem. Bei Nvidia, da hörst du eigentlich nichts. Naja, Nvidia war kurzzeitig die am höchsten marktkapitalisierte Aktie der Welt. Also wenn du deinen Vorzeigeathleten natürlich jetzt hier vor Gericht zerrst und massiv bestrafst, was er sonst eigentlich Usanz ist, dann sorgst du selber für einen Crash an den Märkten. Das wollen die Regierungen in den USA natürlich nicht. Also es dürfte spannend sein, wie das da weitergeht. Was man sagen muss, ja, diese China-Intelligenz, künstliche Intelligenz, man sagt, sie wäre sogar besser. Jetzt ist auch Alibaba gekommen mit einem anscheinend noch besseren Modell. Das kommt natürlich zum falschen Zeitpunkt, muss man sagen.
Und kann für viel Turbulenzen sorgen. Also eigentlich Zeiten, in denen sich Anleger auch eher Richtung sicheren Hafen, das heißt Gold oder Silber, orientieren, um den Turbulenzen ein bisschen zu entgehen. Aber wir sehen, der Goldpreis hat sich auch extrem gut entwickelt. Ist das denn aktuell immer noch ein mögliches gutes Investment?
Ich denke schon, weil für Gold spricht ja dieser Sicherheitsgedanke und wir sehen momentan geopolitische Krisen, Schuldenorgien und Handelskriege. Also das ist eigentlich genau das Szenario, wenn du Sicherheit willst, ja, was hast du für andere Optionen? Da bleibt fast nur Gold. Im Chart, den ich mitgebracht habe, nehmen wir zuerst Silber in Orange. Das war ja der Tipp von der letzten Sendung. Bisher eher seitwärts gelaufen, erst jetzt zum Schluss hat es angezogen. Also ich sehe da durchaus größeres Potenzial bei Silber. Klar, es kann immer wieder Rückschläge geben, aber ich denke, Silber ist ein gutes Investment. Gold sehen wir auch, haben wir vor knapp einem Jahr hier gesagt. Gold schaut sehr interessant aus, über 30% zugelegt. Wir haben auch letzten Freitag ein neues All-Time-High erreicht bei 3.000 US-Dollar pro Unze. Und es spricht nichts dagegen, dass dieser Trend so weitergeht. Vor allem, da ja offensichtlich Zweifel vorhanden sind, ob denn all das Gold, das man vorgibt, dass es vorhanden ist, ob das überhaupt da ist. Der Elon Musk und der Donald Trump wollen ja da öffentlichkeitswirksam gucken in Fort Knox, da der große Tresor der USA, wo zumindest ein Teil des US-Goldes liegt. Die wollen ja da gucken, ob dieses Gold überhaupt da ist. Da gab es ja immer wieder böse Zungen, die behauptet haben, dass Fort Knox nur so stark bewacht ist, damit niemand sieht, dass nichts drin ist. Aber eben, das sind dann böse Gerüchte. Was wir sehen, dass zum Beispiel allein aus der Schweiz im Januar 192 Tonnen Gold in die USA verfrachtet wurden. Neuer Rekord, dreimal so hoch wie noch im Dezember. Wert 15,3 Milliarden Franken. Totalausfuhren Gold aus der Schweiz im Januar 18 Milliarden Franken. Jetzt ist es aber nicht so, dass da die Schweizer Tresore geleert werden, sondern das Gold wird in der Schweiz raffiniert. Von den 7 verfügbaren Raffinerien weltweit stehen ja 4 in der Schweiz und qualitativ eher am oberen Ende. Deshalb kommt das Gold hierher. Warum muss das raffiniert werden? Die einen, wie zum Beispiel die Chinesen, die wollen diese 1 Kilo Barren, während die USA lieber diese 1000 Ounce Bars haben, also diese knapp 13 kilönigen Barren, die wir aus dem Film Goldfinger kennen. Kann man machen, wie man will. unterm Strich ist es dasselbe und die werden dann eben hier raffiniert. Also es schaut schon so aus, wie wenn da massive Verschiebungen im Goldbereich vorkommen. Die USA hat 2000 Tonnen Gold importiert in den letzten paar Wochen. Ah, man wollte noch vor den Zöllen das noch machen. Ja, kann man so sagen, halte ich für nicht so glaubwürdig. Und wenn wir jetzt gucken, 2000 Tonnen, die USA geben an, sie haben Goldreserven von 8000 Tonnen. Also das ist schon ein Viertel. Also es scheint da schon irgendwie was im Busch zu sein. Dann habe ich noch einen Chart mitgebracht von Auslieferung von Gold von den Edelmetallbörsen. Hier die Chicagoer Börse, CME. Was wir ganz klar sehen, das war bis zur Pandemie, ja, so im Schnitt 10.000 Unzen. Da kam ja die große Schuldenorgie da während der Pandemie. Da ging es dann plötzlich hoch auf im Schnitt 20.000 bis 30.000 Unzen Auslieferung pro Monat. Und jetzt in diesem Jahr sind wir bei 70.000. Da werden also die Börsen leer gekauft. Ja, das macht es natürlich schwierig für sie. Früher war es ein relativ einfaches Geschäft. Das wurde alles bar mit Geld abgewickelt, diese Transaktionen. Jetzt sagen die Käufer dieser Futures, ich will kein Geld mit der Differenz, ich will das Edelmetall. Und so kommen dann solche Zahlen zustande. Allein in Chicago an der Edelmetallbörse haben wir gesehen, einen Handel über 4 Milliarden Dollar, wo also einer Gold von der Börse bezogen hat. Diese große Summe schränkt natürlich den Kreis der möglichen Kandidaten, die überhaupt 4 Milliarden mal auf die Schnelle in Gold investieren können, ein. Böse Zungen behaupten, es wäre Warren Buffett, da der US-Starinvestor, aber eben, man weiß es nicht. Warren Buffett hat dann auch besprochen, das letzte Mal hier in der Sendung, mit dem Buffett-Indikator, auch der sagt, viel zu teuer die Märkte, und der Warren Buffett hat ja massiv Aktien verkauft von US-Unternehmen und jetzt zuletzt sogar seine ETFs, also diese Exchange Traded Funds auf den S&P 500, weil er einfach sagt, Risiko zu hoch oder respektive Risiko, dass es runtergeht, ist höher als die Chance, dass ich noch Gewinne einfahren kann. Dann auch in London, die andere große Edelmetallbörse, auch da sehen wir massiv Ausflüsse von Gold und Silber. Man hat es da auch die Lieferzeit von normal 2 bis 3 Tagen auf 4 bis 8 Wochen Lieferzeit für Goldauslieferungen. Offizielle Begründung, es fehle an Mitarbeiter und Lastkraftwagen, LKWs. Das sind die Momente, wo du denkst, ja, dann lieferst besser keine Begründung, weil die ist so abwegig. Wenn wir uns vorstellen, alles überirdisch vorhandene Gold entspricht einem Würfel von ungefähr 25 Meter auf 25 Meter auf 25 Meter, also ein Einfamilienhaus. Um das zu transportieren, da brauchst du nicht tausende LKWs und tausende Mitarbeiter. Also, wie gesagt, ab und zu lieber keine Begründung liefern. Das löst dann eher Fragen aus, als dass es hilft, ne? Und nochmals ein Chart zum Thema Gold und was uns zeigt, dass da massive Verschiebungen stattfinden. Die Leihgebühr für Gold. Ja, die war knapp über null. Das hat man ja gemacht. Ja, Gold bringt keine Zinsen. Und wenigstens ein bisschen was verdienen, leihe ich mein Gold dem für eine Gebühr, ich sage es einfach was, von 0,5% pro Jahr. Dann habe ich so eine Art wie eine Verzinsung drauf. Ja, das war nicht so hoch. Und jetzt sehen wir hier im Chart, seit diesem Jahr schießt das hier hoch. Also massive Ausleihungen von Gold, also da wird verschoben, da müssen irgendwelche Leute vorweisen, schau, hier ist unser Gold, auch wenn es nur ausgeliehen ist. Also da sind schon massive Bewegungen im Gange und ja, meiner Meinung nach Gold absolutes Grundinvestment nach wie vor. Klar, wir hatten jetzt schon einen starken Anstieg, das kann auch mal korrigieren, aber wird da nach wie vor auf Kaufen setzen, ja.
Schauen wir uns das digitale Gold noch an. Also Bitcoin hat ja auch starke Schwankungen jetzt miterleben dürfen. Was kannst du uns darüber sagen?
Ja, die Kryptowährungen sind sehr gut gelaufen im 2024. Ich habe hier einen Chart mitgebracht auf Einjahressicht Bitcoin. Immer noch 17,7% im Plus. War schon viel höher, rekordhoch knapp $108,000 pro Bitcoin. Profitiert natürlich von der Wendung vom neuen Präsidenten Trump, dass man digitale Währungen als Währungsreserve halten muss. Warum hat es in den letzten Tagen oder Wochen korrigiert? Ja, man hat gehofft, dass die Regierung da am Markt aktiv kaufen würde. Da hat Trump jetzt gesagt, wenn, dann wären das Beschlagnahmungen von digitalen Währungen aus ja, vermutlichen Verbrechen. Das kann man dann beschlagnahmen und so den Reserven zufügen. Interessant hier ist, dass Donald Trump der alten Regierung vorwirft, nicht schon früher auf diese Idee gekommen zu sein. Da muss man aber ganz klar festhalten, dass Donald Trump ja früher, auch während seiner ersten Amtszeit, selber noch gegen Kryptowährungen war. Also von dem her, auch hier sehen wir einen deutlichen Wandel von Trump. Das sehen wir auch, was die Aktienmärkte betrifft. In seiner ersten Amtszeit hast du gefühlt jeden Tag einen neuen Tweet vom Präsidenten gehabt. Ja, schau mal, der Dow Jones US-Aktienindex gestiegen, weil ich so ein toller Präsident bin. Jetzt hat er eher auch sein Team vor ja, schwierigeren Zeiten gewarnt, was dann auch ein Mitgrund war, warum die Aktienmärkte runtergingen. Also wir sehen es schon da bei Donald Trump, der neue Donald Trump ist nicht wie der erste Donald Trump, also da sind schon Änderungen im Gange. Ich habe da noch einen ganz interessanten Chart mitgebracht, und zwar, wir sehen in Goldig, die Entwicklung des Bitcoin im 2024 plus 120%. Gutes Investment letztes Jahr. Es gab aber noch ein besseres. Kakao plus 184%. Also wenn Sie sich fragen, warum der Osterhase dieses Jahr gefühlt dreimal so teuer ist wie letztes Jahr, das ist mit einer Begründung. Rohstoffe haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Kakao gehört in diesen Bereich. Und ja, da sehen wir dann das Resultat.
Das wäre jetzt quasi schon einer der möglichen Tipps oder Vorschläge, wie Anleger sich in solchen Zeiten aufstellen könnten, die wir jetzt haben. Hast du noch mehr für uns? Das ist ja immer die spannende Abschlussfrage. Was können wir tun?
Ja, ich würde definitiv sagen, Rohstoffe sind meiner Meinung nach wie vor ein gutes Investment, weil Rohstoffe brauchst du immer. Smartphone braucht seltene Erden, Akkus, zum Beispiel für EV-Autos oder Computer oder für was auch immer, brauchen Lithium, Elektroautos brauchen Kupfer. Diese Rohstoffe sind endlich und nicht unbegrenzt verfügbar. Das sehen wir auch im Kupferbereich oder Nickel, wo es immer schwieriger wird, aus den jetzt noch bestehenden Minen den Bedarf decken zu können. Und neue Projekte gibt es kaum, weil das wegen der tiefen Preise sich schlicht und einfach nicht gelohnt hat, da in die Untersuchung der Böden zu gehen, ob man irgendwo noch was rausholen könnte. Dann Thema Rohstoffe, wir sehen sie auch in der Politik. Was sagt uns dann der Herr Trump? Na ja, mit der Ukraine Rohstoffdeal, ne? Weil die ja Rohstoffe haben, da wollen wir unseren Teil davon. Grönland will man sich einverleiben. Warum? Rohstoffe. Kanada, 51. Bundesstaat. Warum? Rohstoffe. Vielleicht noch zu Grönland. Die hatten letzte Woche eine Wahl für das neue Parlament. Da hat die Partei gewonnen, die eigentlich für eine Unabhängigkeit des Landes steht. Wenn man jetzt da die deutschen Maßstaben, den Maßstab nimmt von Deutschland, das heißt, ab dieser Woche haben wir Verhandlungen über einen Anschluss von Grönland zu den USA. Ja, diese Woche wird eh interessant, weil da all diese Gesetzesänderungen, die Änderung der Verfassung in Deutschland vor das Parlament geht, vor das alte Parlament, wohlgemerkt. Ich habe noch einen Chart mitgebracht, der uns die Bewertung von Rohstoffen, sieht man hier im Weiß, sieht man jetzt keinen Aufwärtstrend, sondern eher einen Abwärtstrend. Und wir sehen, da scheint sich ein Boden auszubilden. Und im Gegensatz dazu Aktien, US-Aktien in Blau, die eher hoch bewertet sind. Und ja, wenn sich das nur beides wieder in der Mitte trifft, wird das heißen, Aktien runter, Rohstoffe eher rauf. Also für mich Rohstoffe ein gutes Investment, vor allem langfristig. Ist natürlich klar, wenn wir jetzt in eine Rezession fallen und da eine Wirtschaftskrise haben, die Rohstoffe werden auch das zu spüren kommen. Mhm. Aber anhand der tiefen Bewertung sollten wir dann die Wirtschaft wieder anziehen, sehe ich also ein sehr hohes Potenzial bei Rohstoffen. Ist ein bisschen schwierig zu investieren, Rohstoffe für den Privatanleger.
Gibt es ja ETFs.
Wollte ich gerade sagen, guter Hinweis, Rohstoff-ETFs. Kann man da machen oder sich halt einen Ansprechpartner suchen, der sich in dem Bereich auskennt und der da Hilfe leisten kann.
Genau, das kann man. Vielen lieben Dank, lieber Sehr Marco, gerne. Für deine Zeit und diese detaillierten Einblicke, gerade jetzt in diesen turbulenten Zeiten. Und auch Ihnen, lieben Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Wenn Sie detaillierte Informationen noch haben wollen über das Interview, dann schauen Sie auf bxplus.ch.